eine Musik, die ich schon lange nicht mehr gehört habe. Und du, Pauli?
Ich hab die immer im Ohr.
Du hast die immer im Ohr. Obwohl es schon so lange her ist, dass wir uns das letzte Mal gehört haben.
Ja, das vergisst man ja aber so schnell nicht. Ne? Es kommt dann immer wieder zurück.
Wobei sachlich ist es ja gar nicht so richtig, denn wir zwei haben uns ja schon öfters gehört, aber die Zuhörer haben uns nicht gehört und haben mich doch hin und wieder auch gefragt, was ist denn los bei euch? Warum gibt es denn den Podcast nicht mehr und gibt es den noch? Macht ihr wieder was?
Da hast du natürlich den Druck sofort erhöht, hast den Knopf wieder hochgedreht und er sagt, Tochter, antreten, wir müssen Podcast machen.
Naja.
Wie haben wir es mal genannt? Die Assis. Die Assis wollen das.
Was? Die Assis? Wieso die Assis?
Na, wegen Tour of Assis.
Ach so, die Tour of Assis meinst du? Ach so, jetzt verstehe ich es ja. Nein, aber ich habe den Leuten dann natürlich ganz sachlich und nüchtern erklärt, dass es nicht an mir liegt.
Ja, das hast du mir auch gesagt. Du hast gesagt, du bist auf jeden Fall nicht schuld daran, obwohl du wärst ja fast schuld daran gewesen, dass der Podcast heute gar nicht zustande kommt.
Das stimmt, aber erstmal müssen wir sagen, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir freuen uns, dass ihr wieder da seid.
Hallo, auch von mir. Hier sind Caro und Hardy übrigens,
falls ja, genau, falls das habt ihr bestimmt vergessen, denn es war, glaube ich, der 21. Februar, unsere letzte Aufnahme. Mhm. Du kannst dich erinnern. Ich habe heute mal kurz reingehört und kannst du dich noch daran erinnern, worum es ging, was wir gemacht haben?
Das war wahrscheinlich kurz vor den Wahlen, oder?
Das war 2 Tage vor den Bundestagswahlen und wir hatten unseren Thüringer Ministerpräsident am Mikrofon.
Ah ja, ich dachte, Laura Wahl hätten wir gehabt.
Nein, okay. wir hatten Mario Vogt und das war ein sehr politischer Podcast.
Ja.
Ich hoffe, heute wird es ein bisschen unpolitischer. Müssen wir mal schauen. Wobei das ist momentan ziemlich schwierig, unpolitisch zu sein. Ich habe auf der Herfahrt hier zu dir ins wunderschöne Erfurt gehört, dass Donald Trump nicht den Nobelpreis bekommt.
Glück gehabt. Und damit, Leute, schon mal eine gute Nachricht für den Tag.
Ja, ja.
Aber
ja.
Er hat den Iran von der WM ausgeschlossen.
Nein, er hat erstmal jetzt in Gaza hoffentlich doch etwas für Ruhe gesorgt. Aber jetzt, wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt gar nicht mal so rein. Also wir haben uns jetzt ein halbes Jahr nicht mehr gehört. Es ist eine ganze Menge passiert. Was hast du gemacht das halbe Jahr?
Ja, das habe ich natürlich hier aufgelistet neben mir. Das gehen wir jetzt systematisch durch, was ich seit dem 21. Februar gemacht habe. Ich finde man, also ich kann mich daran erinnern, wie politisch unsere Podcasts waren. Es war mir auch wichtig, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin gerade überhaupt gar nicht politisch. Und ich mache auch wirklich, wenn ich auf Instagram scrolle, sobald mir irgendwas über Friedrich Merz und Konsorten reingespielt wird, skippe ich direkt weg. Ich bin richtig politikverdrossen gerade. Mhm. Ich will eigentlich auch, für mich ist das Jahr auch schon durch. So, es ist Oktober.
Okay.
Haben wir ja gar nicht gesagt, oder? Heute ist der 10. Oktober. Und für mich ist das Jahr gegessen und ich will eigentlich mich nur noch verkriechen und meine Bücher lesen,
kann
vielleicht
ein bisschen
K-Pop Demon Hunter schauen. Dann
kann man in diesen Zeiten unpolitisch sein?
Oh ja, klar.
Es sind ja viele.
Ja. Ich dachte, ich probiere es mal damit.
Ja, das ist auf jeden Fall so, weil ich glaube, viele haben echt die Nase voll. Und es gibt ja kaum einen Tag ohne Nachrichten, die einen nicht irgendwie berühren, anfassen. Aber wir wollen ja mal ein bisschen zurückgehen. Jetzt ist der Sommer schon wieder vorbei.
Mhm.
Der Herbst ist da. Ich habe heute wieder viel im Garten gemacht. Also es ist Wahnsinn, was da alles, wenn man das ein bisschen in Schuss halten will, was da alles zu tun ist. Aber der Herbst ist auch eine schöne Jahreszeit, oder?
Ich wollte dich gerade fragen. Ich hatte heute Morgen, bin ich mit meinem Bruder, du kennst ihn?
Ich kenne ihn.
Spazieren gegangen und habe die These aufgestellt, Herbst beste Jahreszeit, weil hält, was es verspricht. Hält, was es verspricht. Leute sterben nicht an Allergie wie im Frühling. Es ist nicht Sommer und 6 Wochen regnet es die ganze Zeit während der Sommerferien. Und es ist auch nicht Winter, wo dann eh kein Schnee liegt, sondern es ist einfach ein guter alter Herbst. Es ist die Jahreszeit, wo noch ein bisschen Sonne durchkommt, aber auch sehr viel Regen, sehr viel Sturm. Die Bäume werden schön, Kastanien fallen runter. Es ist immer, der Herbst liefert einfach immer ab. Meine These.
Ich hoffe, es sind keine Menschen aus deinem Umfeld Allergien gestorben früher. Also das wäre jetzt wirklich sehr dramatisch.
Das passiert doch ständig. Aber mein Bruder behauptet, Herbst kann er gut und gerne verzichten. Das ist die unnötigste Jahreszeit für ihn.
Nichts Ganzes, hat er gesagt. Für mich das bisschen Dramatische ist, dass der Sommer vorbei ist, dass man einfach akzeptieren muss, dass der Sommer vorbei ist. Das kann ich immer gar nicht glauben, dass er schon vorbei ist. Eben war doch gerade erst da. Aber an sich gebe ich dir recht, der Herbst hat einfach was total Schönes. Und du hast, ja, der Herbst liefert ab mit seinen Blättern, die bei mir im Garten zu Haufen liegen. Ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Aber nein, das ist schon eine schöne Jahreszeit, das stimmt schon.
Mhm.
So.
Jetzt hast du dich aber geschickt darum herumgewunden, weil ich wollte auch mal die belehrende Person sein zwischen uns beiden. Das ist ja sonst immer deine Rolle. Belehre was mich. Die Zeit angeht, also wir machen es mal kurz, das Podcast wäre fast ins Wasser gefallen, weil du ein bisschen zu spät warst und das kann ja passieren, das passiert mir ja auch gerne, aber was, wofür das ein gutes Beispiel ist, du hast ja gestern, waren wir ja bei der BLAB-Lesung, reden wir vielleicht noch drüber, und du wolltest ja gerne ein kleines Promo-Video machen darüber, dass wir gleich aufnehmen werden, ne?
Ja.
Und das ist ja immer was, wo ich dir sage, mach das nicht, kündige nicht die Aufnahme an. Ich arbeite ja so ein bisschen im Marketingbereich und eigentlich, man kündigt nur ein Produkt an, das schon fertig ist. Wenn du jetzt bei der Aufnahme bist und sagst, okay, ich habe gerade aufgenommen, ich mache ein Selfie von mir, ich zeige euch das, das ist okay. Aber du kannst nicht sagen, ich nehme morgen auf, freut euch drauf, weil dann kann ja doch irgendwas passieren, dann nimmst du nicht auf und dann hast du falsche Versprechen gemacht.
Das sehe ich jetzt nicht so dramatisch. Also
ja, erstens, ich weiß,
erstens,
aber...
Erstens mal mea culpa, das ist meine Schuld, dass ich heute zu spät dran bin, das muss ich eigentlich sagen, das habe ich eigentlich versemmelt, ich habe ja eigentlich Ferien, müsste eigentlich eine Zeitplanung im Griff haben, aber ich habe es heute, heute einfach versemmelt, weil es einige davor und Folgetermine gab, ja, das ist das passiert mal und zum Zweiten, naja gut, dann hätte ich heute ein kleines Video gedreht und hätte gesagt, tut uns leid, liebe Leute, meine Tochter ist schuld, der Podcast kann nicht stattfinden.
Wie, meine Tochter ist schuld? Du bist doch schuld, du hast dich gerade selber dazu bekannt.
Nein, aber ich gebe dir vollkommen recht, aber ich bin jetzt mittlerweile in einem Alter, ich darf auch mal Fehler machen.
Ja, und du darfst es auch gerne weiter so machen wie bisher, aber ich sage dir nur, du machst es dir natürlich damit unnötig schwer. Ich würde ja immer erst was ankündigen, wenn was da ist.
Okay, aber ich wusste, dass was kommt. Aber das ist ja wirklich auch das Spannende, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir wissen ja noch gar nicht, was in einer Stunde rausgekommen ist.
Welche pfiffigen Anekdoten heute so aus der Gag-Kanone geschossen
kommen. Ist das für dich eher ein Druck oder gehst du jetzt auch, ich meine, das ist heute unsere 36. Folge übrigens, also muss ich schon mal sagen, Respekt, dass wir das so lange durchgehalten haben. Ist das für dich jetzt am Anfang ein Druck, zu sagen, hoffentlich liefern wir heute ab, was immer abliefern ist, im Auge des Zuhörers oder im Ohr des Zuhörers? Oder sagst du einfach mal schauen, was kommt und am Ende entscheiden es ja sowieso die Zuhörer, ob es ihnen gefällt oder nicht?
Also, ich habe dir das ja schon im Privaten gesagt und ich sage es auch gerne öffentlich, für mich erhöht den Druck natürlich immer bei einer Podcast-Folge, wenn doch jemand Externes dabei ist. Also, ich habe ja auch gar kein Problem damit, einfach nur mit dir zu quatschen und wenn Leute daran gerne teilhaben wollen, dann so it be. Aber sobald jemand von außen kommt und seine Zeit uns schenkt, habe ich schon das Gefühl, ich muss mich eigentlich gut vorbereiten, ich muss clever sein, ich muss gute Fragen stellen. Also sorry, natürlich auch, also ich will auch jetzt clever sein für euch, für den Podcast. Aber da habe ich dann mehr Druck. Also wenn man so einen Interviewpartner quasi hat.
Aber letztendlich, man muss es ja auch klar sagen, wir wollen jetzt mit dem Podcast, ich übertreibe ein bisschen, auch nicht die Welt retten. Mhm. Wir wollen ja einfach
nur außer wenn Wahlzeit ist.
Die Leute aus unserem Inner Circle sozusagen ein bisschen updaten und ein bisschen auch unterhalten. Es ist, glaube ich, prima Unterhaltung, weil wir dürfen immer nicht vergessen, der Podcast heißt Two of Us. Der Podcast zur Talkshow. Eigentlich ist er ja aus der Tatsache entstanden, dass in Corona-Zeiten keine Talkshow mehr möglich war. Und also meine Talkshow, wenn ich mich da alleine hinsetze, das wäre auch doof. Gell? Ja. Also es ist ja, würde ich nie machen.
Da hast du wahrscheinlich schon einen stärkeren Druck abzuliefern.
Da habe ich auch einen verstärkten Druck abzuliefern, aber wenn ich an die letzte denke, unter anderem auch mit Mario Vogt, Silvio Heinevetter, Maya Majanka, dann weiß ich habe Gäste eingeladen, mit denen es nicht schief gehen kann. Mhm. Weil das sind solche Typen, die im Leben schon was bewegt haben. Mhm. Und egal, wie man sie einordnet, wie gut oder nicht gut man sie findet, ich weiß ganz genau, die haben Geschichten zu erzählen, deshalb lade ich sie auch ein und die erzählen sie auch. Und ich bin dann das Bindeglied, um versuche, die Geschichten zueinander zu bringen und einen unterhaltsamen Abend zu
könntest
gestalten.
Könntest du dir vorstellen, auch ohne zusätzliche Menschen auf der Bühne zu stehen und so eine Art TED-Talk zu halten? Ich meine, so ein bisschen machst du das ja, du machst ja für Lehrer und Lehrerinnen, hältst du ja auch Vorträge, aber so dieses, was man so von Steve Jobs und anderen berühmten Menschen kennt, dass sie so eine Stunde oder 40 Minuten lang reden und eine Message verbreiten wollen, eine kleine Präsentation dazu haben und kannst du dir sowas auch vorstellen?
Na, wenn man sowas machen möchte, muss man ja einen Input geben, was auch erstens mal interessant ist, was die anderen Leute nicht wissen. Man will ja dann, also jetzt, ich versuche mal die Blickweise zu verändern, jetzt sitze ich da und höre mir zu, dann muss ja auch was rüberkommen, was mir auch was gibt. Natürlich zu den Themen, wo ich mich ausgehe, im Thema Bildung, Sport, könnte ich immer was erzählen. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, um einen Abend zu gestalten. Aber aus der Erfahrung der Talkshow reicht es auf keinen Fall aus, da einen Saal jetzt mit 300, 400 Leuten zu füllen. Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass ich das könnte. Aber vom Input her, von den Themen her, vielleicht ist auch der Podcast ein gutes Ventil, gibt es ja schon genügend.
Ja, ich glaube, du könntest das. Also wahrscheinlich müsstest du ein bisschen daran arbeiten, dann auch im Fluss zu bleiben und nicht so zu hackeln dann die Sachen.
Da brauchst du ein klares Konzept. Ja. Und ich glaube, ein klares Konzept hat auch unser Talk-Gast, unser Podcast-Gast, Peter Sendel. Ja, der war in meiner vorletzten Talkshow damals mit Wolfgang Bosbach und der Falknerin, da mit der Lisa zusammen. Mhm. Und ich habe jetzt Peter auch schon mehrfach kennengelernt, auch bei Veranstaltungen, und muss ehrlich sagen, also abgesehen, dass er bei der Talkshow eine echte Bereicherung des Abends war und wir haben wirklich so viel gelacht und er hat auch so viel aus seiner sportlichen Karriere erzählt, aber auch als Privatmensch und so weiter, also der ist unterhaltsam, der ist kurzweilig, ich habe ihn als absolut sympathischen, netten und unterhaltsamen Menschen kennengelernt und mittlerweile ist er natürlich kein Athlet mehr. Er ist mittlerweile der Schießtrainer der Männer- und Frauen-A-Nationalmannschaft und er ist mittlerweile auch Chef des Biathlon-Weltcups in Oberhof. Und das ist ja eine große Nummer. Und dieses Jahr ist eine besonders große Nummer, weil Oberhof ja im Winter besonders im Fokus stehen wird, weil es, glaube ich, insgesamt 5 Weltcups gibt. Nicht im Biathlon, aber im Rodeln, im Bobfahren und in der deutschen Kombination, glaube ich. Und da spielt der Peter eine ganz wichtige Rolle. Und so einen Weltcup zu organisieren, das ist eine richtig große Nummer. Und dazu kann er uns ja bestimmt was erzählen. Und deshalb wollen wir jetzt mal versuchen, den Peter, den wir ja schon ein bisschen vertröstet haben, einfach mal anzurufen.
Schauen, was seine Lieblingsjahreszeit ist. Ich habe da schon eine Vermutung.
Einen wunderschönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Peter Sendel. Sei gegrüßt. Herzlich willkommen beim Podcast Two of Us. Ich sitze hier mit meiner Tochter Caroline da und sagen Hallihallo.
Hallihallo, auch von mir hier.
So, schön, dass du bei uns bist.
Peter, ich habe in der Anmoderation unseres Podcasts schon gesagt, mea culpa, meine Schuld, wir sind ein bisschen zu spät dran. Ich hoffe, wir treffen dich trotzdem in einem entspannten und ausgeruhten Zustand an. Oder wie ist dein aktueller Status?
Entspannt auf der Couch, aber froh, dass der Tag vorbei ist.
Okay,
weil... Auf die Hände Wochenende.
Und kannst du uns kurz erklären, warum? Was war heute so anstrengendes?
Ich habe heute quasi Hausaufgaben aufgehabt. Ich habe die Woche ganz viele Schießprofile in Oberhof angefertigt und dann habe ich zu Hause ganz viel Arbeit mit am Computer, die Daten zu sammeln, wer wie wo welche Fehler machte, und das muss alles ziemlich genau sein und deswegen bin ich jetzt froh, dass ich damit fertig bin.
Okay, wir haben gerade im Einstieg uns ein bisschen überhalten über die verschiedenen Jahreszeiten, weil wir beide gesagt haben, eigentlich finden wir den Herbst eigentlich eine echt coole Jahreszeit, weil der Herbst liefert irgendwie immer ab. Jetzt bist du ein Wintersportler, ist jetzt die Antwort schon vorgeschrieben, dass du sagst, na klar, der Winter ist die coolste Jahreszeit, oder wie siehst du die Jahreszeiten?
Soll ich ehrlich sein? Wahrscheinlich ja, oder?
Ja, kannst du schon machen.
Ich bin schon eher auch der Sommertyp. Ich mag ganz gern mehr, ja. Ich mag natürlich auch einen schönen Wintertag, aber ich bin auch ganz froh, wenn es dann wieder warm wird und man im Garten sitzen kann und mit Freunden mal im Garten sitzt und einen schönen Tag hat, einen schönen Abend hat.
Man muss ja auch sagen, Peter, so richtig schöne Wintertage sind ja schwer zu kriegen. Du sprichst da wahrscheinlich aus Erfahrung, hast damit wahrscheinlich schon deine liebe Mühe und Not gehabt, oder? Wie ist das so, wenn man dann einen Biathlon-Cup organisieren soll und es ist einfach kein Schnee da?
Ja, das ist natürlich nicht so einfach, aber ich muss gestehen, in meinem Leben war ich natürlich auch viel unterwegs und habe auch schöne, viele, viele schöne Wintertage gehabt. Gerade was man so in Skandinavien nachmittags, abends erleben kann, das ist dann schon auch schön. Und aber du sprichst schon an, in Deutschland ist es nicht immer so schön im Winter.
Da muss man ja auch mal über die Perspektive von Oberhof sprechen, wenn wir dich heute hier mal am Mikrofon haben. Ja. Natürlich hat Oberhof den riesengroßen Vorteil gegenüber anderen europäischen Ländern. Ihr habt die Skihalle und damit auch ein Schneedepot, aber... Was sagen denn die Wetterfachleute, die Klimaforscher zur Zukunft von Oberhof? Was wird denn in den nächsten 10, 15, 20 Jahren passieren? Es wird wahrscheinlich wärmer werden. Gibt's da für euch, guckt ihr euch das ganz genau an? Lasst ihr euch da beraten oder wie ist die Prognose?
Ja, ich glaube, die Prognose, da müssen wir nicht nur Oberhof anschauen. In der ganzen Welt wird's wärmer und natürlich ist der Oberhof nicht auf der Insel der Glückseligen. Auch bei uns wird's wärmer. Aber ich glaube, es wird hier und da schon auch mal Winter geben. Gerade dieses Jahr wird wohl angeblich ein ziemlich kalter Winter angesagt. Und das wäre natürlich mal schön jetzt gerade im Abschluss für uns mit dem letzten Weltcup jetzt im Januar, wenn wir da mal Glück hätten und nicht Weihnachten wieder so ein, naja, so ein Tauwetter und Sturm und Regen. Das wäre schon schön, wenn es mal anders wäre.
Bevor wir da ein bisschen tiefer einsteigen, Peter, kannst du ja vielleicht unseren Zuhörern mal sagen, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, mal kurz, was du deiner sportlichen Karriere, was du gemacht hast und vielleicht auch, was aktuell deine Aufgaben sind.
Oh, okay. Ja, sportliche Karriere. Ich bin mit 12 an die Sportschule gekommen, bin dann dabei geblieben, bin zur Sportfördergruppe in Oberhof quasi übernommen worden als Soldat, als Sportsoldat und habe dann seit 91 eigentlich den Job nicht gewechselt, außer dass ich 2005 vom Sportler zum Trainer gewechselt bin, also quasi vorm Schießglas, hinter das Schießglas. Bin eigentlich seit 2005 jetzt in Biathlon tätig als Trainer und ganz speziell seit dem letzten Jahr oder vorletzten Jahr speziell als Schießtrainer für alle Lehrgangsgruppen und auch Kinder und Jugend und alles, was so nachkommt, mit einem Kollegen aus Bayern zuständig. Und das ist ein sehr erfüllender Job, muss man sagen.
Okay, jetzt bring uns mal ins Bild. Wir reden jetzt mal, ich habe gerade meiner Tochter erzählt, es gibt ja dieses Jahr, glaube ich, in Oberhof insgesamt 5 Weltcups, ist das richtig?
Das ist richtig, ja.
Okay, und jetzt, was heißt das für den Biathlon-Weltcup? Wie viele Menschen sind insgesamt beteiligt? Wie viele gehören sozusagen zum Inner Circle? Du bist ja der Chef des Weltcups. Bring uns da mal ins Bild, wie viele Leute bewegen sich da, damit dieser Weltcup, egal bei welchem Wetter, stattfinden kann?
Oh, da bewegen sich eine Menge. Das musste ich auch erst lernen. Ich bin ja im Grunde erst seit letztem Jahr in so einer Position. Letztes Jahr war ich Wettkampfsekretär. Ich muss klarstellen, ich bin Chef des Wettkampfes und nicht der Veranstaltung, sondern
Okay.
ich bin quasi zuständig, dass der Biathlon-Wettkampf quasi gut läuft. Das ist eine Zusammenarbeit mit der Biathlon-Union. Ich bin quasi der Ansprechpartner, dass in Oberhof alles, was sportlich läuft, in Ordnung ist. Ich habe jetzt keine Zuständigkeit für das VIP-Zelt oder für die andere Geschichten, sondern ich muss schauen, dass der Wettkampf läuft. Und wir haben in Oberhof tatsächlich um die 700 freiwillige Helfer. Volunteers, die da umherwuseln und vom Ticket verkaufen bis zum Parkplatzeinweiser am Schießstand, die Scheiben bedienen im Start und Ziel, die dem Munterbüschen und Tee reichen. Also wir haben über 700 Helfer und das ist für mich als ehemaliger Athlet, der eigentlich davon keine Ahnung hatte, ziemlich begeisternd, was da so für ein Aufgebot ist.
Hattest du das, als du selbst noch Biathlet warst und quasi gefahren bist, hattest du das da auch mal so im Blick, was da so für ein Aufwand dahinter steht, so ein Cup zu organisieren, so ein Wettkampf?
Ja, man hat gesehen, dass da viel los ist, aber man hat nie gedacht, wann da die Organisation anfängt, was da alles dran hängt. Das überrascht mich jetzt. Jetzt muss ich es halt machen. Ich mache es gerne. Aber es ist nicht so, dass man das erst 2 Wochen vor dem Weltcup anfängt. Also das ist eine jahresfüllende Aufgabe mit vielen, vielen Sitzungen, vielen, vielen personellen Geschichten, die man quasi eintüten muss. Das sind ja alles freiwillige Helfer, die sind ja nicht alle angestellt. Die müssen das ja irgendwie in ihrer Freizeit oder die wollen das alle in ihrer Freizeit und in ihren Ferien machen. Manchmal sind es eben keine Ferien mehr und deswegen müssen sie sich frei nehmen. Das sind eine Menge Herausforderungen, die da das ganze Team, nicht nur ich, sondern das ganze Team schultert und das ist aber eine schöne Aufgabe.
Knapp 700 Helfer und Helferinnen hast du gesagt und in den Ferien, es sind ja gerade noch Schulferien, ne, wird gearbeitet. Sind die da jetzt schon dabei, was zu machen? Du hast ja vorhin gesagt, du sitzt an Schießprofilen. Da würde ich auch gerne noch wissen, was genau das dann bedeutet. Aber sind die jetzt
Also,
alle schon
genau.
zugange und bereiten vor?
Also, Schießprofile heißt im Grunde, dass jeder Athlet, also die Nationalmannschaft kommt, oder die Nationalmannschaften von den Junioren über Jugend, über die Herren und B-Kader, die kommen zeitweise ja nach Oberhof ins Trainingslager. Und da bin ich quasi derjenige, ich habe so ein kleines Schießlabor und dann schicken die Bundestrainer die Athleten zu mir und ich teste die auf Herz und Nieren, was sie im Schießen schon können, was sie noch verbessern können. Und ich zeige eben Sachen, für die der eigentliche Bundestrainer am Schießstand fast keine Zeit hat. Also wenn der 5, 6, 7 Athleten vor sich liegen hat, dann kann der nicht alles sehen, was ich quasi einzeln in meinem Labor mit dem Athleten messe. Und dann kriegt er von mir eine Auswertung und ich sage ihm dann, das hat er verbessert und daran muss er noch arbeiten. Und das ist eine ziemlich neue Geschichte und wird ganz gut angenommen. Deswegen habe ich da auch gerade jetzt im Oktober, wo sie alle in die Skihalle nach Oberhof kommen, auch ein bisschen mehr Stress als vielleicht im Juni.
Nun hast du ja, Peter, in deiner eigenen Bescheidenheit vergessen zu sagen, dass du in deiner Sportart eigentlich ja alles abgeräumt hast, was abzuräumen gibt. Du warst Weltmeister, warst Olympiasieger. Viel mehr gibt es ja im Sport eigentlich nicht zu holen. Und aus der Vergangenheit in deiner Karriere hat man immer gesagt, also wenn der Sendel steht oder liegt, der trifft meistens alle Scheiben. Schießmäßig hat man immer auf dich gesetzt, langlaufmäßig weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ist das der Grund, warum du jetzt Schießtrainer bist, oder wie kam es dazu?
Ja, sicherlich. Also ich glaube, dass meine Affinität zum Schießen, das war schon als Athlet so. Du sagst es richtig, ja, am Schießstand haben viele vielleicht Angst gehabt vor mir. Auf der Strecke nicht jeder. Da gab es andere, die schneller waren, aber es war immer noch ausgereicht, um Olympiasieger zu werden. Also ich war jetzt auch nicht der Langsamste. Von daher, aber meine Affinität zum Schießen war immer schon da, und ich glaube, da hat dann auch mein Chef irgendwann jetzt vorletztes Jahr gesagt, Mensch, später, wie sieht's aus? Ich glaube, da im Schießen, da können wir noch mal ein paar Punkte mehr rausholen, wenn du da mit einsteigst. Und da habe ich gerne Ja gesagt und bin da quasi in dieses, wir nennen es Schieß-Taskforce im Biathlon, in das kleine Team mit meinem Kollegen Engelbert Glotz, der in Bayern noch ein Schießkollege ist. Wir betreuen quasi die ganzen Mannschaften und versuchen, neue Trends rauszufinden und neue Techniken und die Sportler quasi auf ein anderes Level zu heben im Schießen.
Wir haben ja schon über Jahreszeiten gesprochen. Nun werdet ihr wahrscheinlich euren Termin zum Weltcup schon ganz genau im Auge haben. Wie viel Wetterprofis sind da am Start, um euch vorherzusagen? Ihr werdet auch natürlichen Schnee haben, oder wie? Das spielt natürlich eine extreme Rolle, weil Oberhof hat ja da in den letzten Jahren auch schon häufig, ich sage jetzt mal ein bisschen böswillig, ins Klo gegriffen, wettermäßig, wofür sie nichts können, und die armen Helfer mussten noch viel mehr arbeiten als so schon. Wie weit holt ihr euch da Profis ran, die euch sagen können, wie es an diesen Tagen in dieser Woche aussieht?
Wenn man ganz ehrlich ist, wir haben da keine Profis. Wir haben einen hoffentlich ordentlich funktionierenden 14-Tage-Wetterbericht, der uns sagt, an welchen Tagen es vielleicht denn kalt wird. Ändern können wir es ja eh nicht. Also die Schneekanonen sind parat. Wenn es jetzt nächste Woche richtig kalt werden würde, könnte man die anstellen. Aber du hast schon gesagt, wir haben ja nun auch den großen Vorteil, dass wir in Oberhof eine Schneeproduktionshalle haben mit einer riesengroßen Energieversorgung obendrauf. Also wir sind schon ein bisschen auf der Insel der Glückseligen in Sachen, wir müssen jetzt auch nicht jeden Tag immer kalt haben. Wir könnten auch so Schnee produzieren, dass wir unseren Weltcup hinkriegen. Aber was ja, sagen wir mal, für uns in den nächsten Jahren auch positiv ist, dass unser Termin des Weltcups ein bisschen nach hinten geschoben wurde, beziehungsweise wir uns auch darauf beworben haben. Das bedeutet, dass wir nicht darauf angewiesen sind, vor Weihnachten in den wärmeren Monaten November, Dezember auf Schnee zu hoffen. Ist ja doch eher weniger geworden, sondern wir können uns doch ein kleines bisschen dann vielleicht auf die Januar- und Februar-Monate oder Wochen versteifen und hoffen, dass da kalte Tage entstehen und wir die Schneekanonen mal so richtig anschmeißen können und dann viel Schnee produzieren und dann einen wirklich schönen Weltcup dann Ende Februar, Anfang März zu machen, ab 27.
Ist das jetzt so, ich sage das mal als Sportlehrer, wenn ihr diesen Weltcup abgeliefert habt, werdet ihr auch international beobachtet und werdet euch ja wahrscheinlich, ich vermute mal, kannst du uns erzählen, jedes Jahr bewerben, wieder diesen Weltcup in Oberhof zu machen. Gibt es dann, ich sage jetzt mal so, ihr schreibt die Leistungskontrolle da zum Weltcup, und gibt es dann einen Oberlehrer, der sagt, so, das habt ihr gut gemacht, das war 2+ oder 1-, keine Ahnung. Oder kann es auch sein, wenn, ich sage jetzt mal, ihr eine Menge Fehler macht, eine Menge falsch macht, dass man sagt, nee, Oberhof hat nicht abgeliefert, nächstes Jahr seid ihr raus. Ist das möglich?
Genau so ist das. Also nicht im nächsten Jahr, aber dieser Oberlehrer, von dem du sprichst, der ist, mit dem habe ich mich vorletzte Woche getroffen, da wurde die Strecke schon mal abgenommen, die Probleme besprochen, der war in Oberhof. Und dieser Oberlehrer sitzt auch morgens um 7 Uhr und abends um 7 mit der Sitzung bei uns am Tisch und sagt uns, was jetzt gut lief und was nicht gut lief, und der sagt das ganz unverblümt. Und ja, wir haben jetzt das Glück, dass wir für die nächsten Jahre unseren Weltcup sicher haben, aber das heißt nicht, dass es auch in 5, 6, 7, 8 Jahren ist. Wir müssen immer wieder Gas geben, wir müssen uns neu erfinden, wir müssen Neuerungen reinbringen, es muss nachhaltiger werden. All diese Sachen sind alles ein Thema, die gerade hoch im Kurs stehen, ja.
Nun hast du ja als Aktiver den Weltcup-Zirkus mehrfach durchlaufen, sicherlich jetzt auch als Organisator einige Sachen kennengelernt. Was zeichnet denn Oberhof im Vergleich zu anderen Weltcups aus? Worin wollt ihr ein Alleinstellungsmerkmal abliefern, wo die Leute sagen, ey, du musst einfach mal nach Oberhof zum Weltcup, weil das ist was ganz Besonderes, das ist anders als woanders. Was ist das Besondere an Oberhof?
Ich glaube, das Besondere an Oberhof, zum einen haben wir natürlich irgendwo 60.000 Gäste. Das ist, gibt nicht viele Weltcups, die so viele Gäste ranziehen wie Oberhof. Da kommt vielleicht noch Antholz und Ruppolding irgendwo in dieser Riege, aber ansonsten war es das schon. Aber ich glaube, und das höre ich auch von ganz vielen Sportlern aus der Welt, dass das Oberhofer Publikum nicht nur super drauf ist, sondern auch total fachkundig ist. Die kennen sich alle aus. Das ist nicht so der zugelaufene Tagesgast, der zufällig in der Gegend ist und der sich denkt, naja, da gehe ich halt zum Biathlon, weil heute nichts anderes los ist in der Gegend, sondern die kommen aus ganz Deutschland und wer weiß woher und haben echt Ahnung. Die kennen die Sportler, die wissen, wer die gut ist, wer was macht. Das ist schon begeisternd, dass sich so viele Leute so gut im Biathlon auskennen.
Nun haben wir dich ja mal als Fachmann da. Ich bin ja hin und wieder auch mal mit Sven Fischer unterwegs. Wie sehen denn die Chancen unseres Teams, Männer und Frauen? Das ist zwar jetzt ein bisschen arg prognostisch. Wie sehen denn die Chancen aus? Wie sehen denn die Mädels und Jungs drauf in diesem Winter? Wir haben olympischen Winter, darf man nicht vergessen.
Ja.
Wie ist denn der Zustand der Mannschaft?
Ja gut, ich bin nicht jeden Tag an der Mannschaft dran, aber wenn sie mal bei mir in meinem Labor liegen, da frage ich natürlich schon mal, wie denn jetzt die Tests waren, die auf dem Laufband gelaufen sind. Die haben ja dann auch immer so Laufbandtests, wo man dann auch vergleichen kann, wie ist denn der Stand der Ausbildung im Laufen. Da höre ich momentan sehr viele gute Sachen. Also die laufen alle Bestwerte, was ich so mitbekomme. Man hofft natürlich, dass sie das alles bis in den Winter bringen, dass alle gesund bleiben und dass sie natürlich dann auch im Schießen irgendwo das abliefern, was sie zum Teil können. Ein paar Sachen müssen sie noch arbeiten. Das erkenne ich dann auch. Aber ich glaube, gerade im Damenbereich, ich meine, wir haben dies ja die Weltcup-Siegerin mit der Franzi, die wird sicherlich, wenn sie gesund bleibt, eine gute Rolle spielen. Aber auch die Herren sind gerade im Laufbereich aus meiner Sicht sehr, sehr gut drauf. Und wenn dann eben mal alles miteinander zusammenpasst und auch der ein oder andere Schuss vielleicht nochmal mit reingeht, dann kann das schon auch gefährlich werden.
Peter, was mir so auffällt, du hast ja gerade gesagt, dass das Schöne ist, dass bei den Zuschauenden nur diesen 60.000, die da nun hinpassen, ja, dann nicht wirklich die Ahnungslosen dabei sind, sondern schon so eingeschworene Fans. Und wenn ich da so zurückblicke auf meine Kindheit, ich kann mich nicht daran erinnern, dass bei Fußball-WMs oder EMs der Fernseher blockiert war, aber meine Mama und auch mein Papa waren eigentlich immer, wenn Biathlon lief, war der Fernseher auf jeden Fall blockiert. Und es ist auch heute noch so, dass meine Mama sämtliche Sachen absagt, weil sie Biathlon schauen muss. Und sie redet auch sehr oft davon, dass da einfach so also vor Ort einfach die Stimmung auch so, ja, so besonders ist und einfach auch coole Geschichten passieren. Ich gestehe, ich bin noch nicht so Biathlon erfahren. Bin da nie so richtig auf diesen Zug aufgesprungen. Kannst du mich da mal mitnehmen? Was ist so dieses Gefühl, dort zu sein? Was macht die Stimmung aus? Was macht die Menschen aus, die für Biathlon brennen?
Boah, ich war noch nicht so oft im Zuschauerbereich, aber ich kann ja vielleicht mal aus dem Nähkästchen plaudern. Früher war das ja alles sehr, sehr familiär. Wir nennen ja auch im Biathlon, das ist die IBU-Familie. Und das ist nicht so da einfach hingesagt, sondern das ist tatsächlich eine sehr familiäre Geschichte, dieses Biathlon. Zum einen verstehen sich die ganzen Nationen ziemlich gut, weil man hat immer diesen Anlaufpunkt Schießstand. Ja, ich glaube, das ist das Besondere. Das Besondere am Biathlon ist einfach, dass sich alle Funktionäre irgendwie ja gar nicht aus dem Weg gehen können, sondern eigentlich den ganzen Tag von früh bis spät und in Trainingslagern und das ganze Jahr eigentlich auch irgendwo gemeinsam auf diesen 50 Metern verbringen und da kommt man natürlich ins Gespräch, man lernt sich kennen und hat dann gute Freunde. Und ich glaube, diese Familie wurde auch zu den Zuschauern getragen. Und dann ist es eben auch mal so, dass man abends mal vor die Tür geht und auch früher als Sportler sind wir auch mal vor die Tür gegangen und dann haben die Fans uns gesehen und haben gesagt, Mensch, jetzt gibt's doch nicht, ich habe die heute Abend in der Stadt gesehen, die waren ja ganz normal. Ich glaube, dieses auf der Erde bleiben, geblieben sein, ist das Besondere. Dieses Anfassbare ist das Besondere im Biathlon, dass da keiner irgendwie Starallüren hatte oder auch gar nicht hatte. Und sei es jetzt Johannes Tinius Bö, das ist ein Fundskerl, ein völlig bodenständiger, netter Typ. Ich glaube, das ist das Besondere am Biathlon.
War das auch das, was dich damals begeistert hat, dass du zum Biathlon gegangen bist und dich für diesen Wintersport entschieden hast? Es hätte ja noch andere Möglichkeiten gegeben.
Ja, es gab nur noch eine andere Möglichkeit, das war Fußball.
Okay.
In meinem kleinen Örtchen in Großbreitenbach gab es eigentlich nur Biathlon oder Fußball.
Okay.
Mein großer Bruder hat schon Biathlon gemacht, auch an der Sportschule. Und da war der Weg eigentlich relativ klar vorgegeben. Und dann hat das Großbreitenbach damals auch ziemlich clever gemacht. Die ganzen Sportlehrer waren auch gleichzeitig unsere Trainer. Und die haben uns natürlich dann irgendwo in der zweiten, dritten Klasse oder vielleicht auch schon früher abgefangen im Sportunterricht und haben gesagt, du, heute Nachmittag kriegst du ein paar Ski und du kriegst ein Luftgewehr und dann wird Biathlon gemacht, Freundchen. Und dann war wirklich fast 90% in der Klasse waren alles Biathleten und das gibt's, glaube ich, selten heute.
Nun hat ja Peter uns diesen Sommer eine große Biathletin verlassen, sage jetzt einfach mal so, Laura Dahlmeier. Beim Bergsteigen verunglückt. Ich hatte vor ein paar Wochen, wie gesagt, mit Sven Fischer eine Veranstaltung, da habe ich ihn dazu befragt und an diesem Tag hatte sie gerade Geburtstag gehabt und ich habe bei Sven schon gesehen, wie seine Augen feucht wurden. Was sagst du zu ihr? Du hast sie wahrscheinlich auch mal kennengelernt. Wie siehst du die Geschichte, wo einige Leute sagen, der Mensch, aber wenn Menschen Bergsteigen geben, dann gehen sie da auch ein Risiko ein, das muss man doch mit einplanen und ja, wie siehst du das?
Ja, ich habe sie nicht nur kennengelernt, sie war ja eine Sportlerin, als ich Junioren-Nationalmannschaftstrainer war, der Damen, war sie ein paar Jahre meine Sportlerin und sind wir durch die Welt gereist. Also ich kenne sie wirklich ganz gut und auch ihre Eltern und das Umfeld. Ja, dass das so geendet hat mit ihr leider, ist schrecklich. Ja. Andererseits muss man sagen, war sie schon immer so reflektiert. Sie wusste, was da passieren kann. Und natürlich haben wir alle gehofft, dass es niemals passiert. Und dass sie jetzt schon mit so jungen Jahren da verunglückt ist, ist einfach schrecklich. Und was will man da noch sagen? Also das der ganze Biathlon-Zirkus kann das fast nicht fassen, dass er einfach nicht mehr da ist. Sie haben alle gewusst, dass es ihre Passion ist und dass er sicherlich an diesem Berg jetzt sagen wir mal, in den Himmel kommt, würde ich mal sagen. Hm. Und vielleicht trotzdem ein glücklicher Mensch geworden ist, aber ist natürlich trotzdem deutlich viel zu früh. Hm.
Ja, ich glaube, sie war da wohl auch nicht zu bremsen, gell? Sie hätte auch sich von niemandem belehren lassen,
sie wäre nie zu bremsen gewesen. Ja. Also man hätte sie jetzt immer verbieten können, auch als Trainer oder als Bundestrainer. Die haben nie versucht, ihr irgendwas zu verbieten. Sie wussten, der Laura kann man das Bergsteigen nicht verbieten. Das ist, da hörte sie lieber, sie hätte lieber mit Biathlon aufgehört, als dass sie nicht mehr im Berg gegangen wäre.
Ja, unfassbar eigentlich. Gell? Aber ich will jetzt nochmal die Kurve machen. Unser Podcast ist ja sozusagen ein Zwei-Generationen-Podcast. Meine Tochter sitzt ja hier, auch wenn sie schon erwachsen ist. Und wir haben immer noch ein Problem, sag mal so, in der Kommunikation. Du bist ja selber Familienvater. Fangen wir mal mit Familienvater an. Wie handhabst du das mit deinen Kindern, mit Handys, mit Kommunikation? Wie läuft das bei euch? Ihr wohnt ja wahrscheinlich noch zusammen. Also das ist ja wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Wir wohnen ja nicht mehr zusammen. Wie siehst du die ganze Geschichte Social Media, Handy mit Kindern? Beschränkt ihr das oder wie macht ihr das?
Nee, wir haben keine Handys. Ich bin der Einzige in der Familie, der ein Handy hat.
Du musst vielleicht erst mal fragen, wie alt sind denn deine Kinder, Peter, wenn du das sagen willst.
Blödsinn, wir haben alle Handys, aber...
Wenn die jetzt 3 gewesen wären, hätte ich das verstanden.
Ja, mittlerweile haben sie ja mit 3 alle auch schon ein Handy fast. Es ist irre, also es ist schrecklich und ich wünschte, wir könnten die Uhr zurückdrehen, dass man das alles wieder abgeben können. Das hat natürlich ein paar Vorteile, man kann immer wieder anrufen und überall. Aber aus meiner Sicht hätten wir es mit einem Münsterlandsprecher auch hingekriegt. ganz ehrlich, ich sehe diese Entwicklung auch sehr kritisch und wir versuchen den Kindern irgendwo, sagen wir mal, auch Beschränkungen zu geben, aber am Ende müssen sie es selber machen. Die finden natürlich immer wieder einen Weg, um das Ding irgendwie zu benutzen. Und wenn das Handy die Zeit leer ist, dann gehen wir eben ans iPad oder eben an den Computer. Und das ist ein großes Problem. Und wir haben auch so wir versuchen es einzuschränken auf einem Level, was normal ist, weil wir ohne die Dinge kommen wir ja auch nicht mehr aus. Und die Kinder müssen ja auch damit mit leben und auch sich weiterentwickeln. Aber wir versuchen es einzuschränken.
Mhm. Ich muss dich gleich doch nochmal fragen, Peter. Also außer du möchtest das nicht sagen. Wie alt sind deine Kinder? Ja.
Meine Kinder sind 25, 14 und 12.
Ah ja, okay, gut. Oh, noch so eine weit auseinander. Ja, okay, dann ist wahrscheinlich gerade für 14 und 12 das so relevant. Und ich finde das ja immer spannend, da die Einschätzung zu hören. Du bist damit nicht alleine. Also ich arbeite beim Kinderkanal und wir beschäftigen uns viel damit, auch Eltern zu helfen, sie digital zu begleiten, weil es einfach eine riesengroße Herausforderung ist und Eltern da auch oft einfach sehr verloren sind, weil die Technik ja sich so schnell weiterentwickelt. Es passieren irgendwelche Trends, es gibt Challenges, es gibt neue Plattformen. Und die Kinder machen das natürlich alles mit. Man kann dem auch schlecht entkommen, wenn die ganze Klasse das halt macht. Dann ist es schwierig zu sagen, du hast jetzt als einzige Person da kein Handy, dann bist du auch raus. Das auch, kann man
Ja,
eigentlich auch nicht
leider.
machen. Aber ja, ich kann das gut nachvollziehen, würde mich aber auch interessieren für die Meinung deiner Kinder, die 12- und 14-Jährigen, ob die auch
Also,
sich wünschten, dass das eigentlich.
nee, natürlich nicht. Und ich muss gestehen, ich bin zwar technisch versiert, aber alles, was hier um Instagram und solche Geschichten geht, da rufe ich schon ganz gerne mal meine große Tochter an und frage, was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt ein Reel oder eine Story machen? Was ist jetzt wieder der Unterschied zwischen einem Reel und einer Story? Und ich merke es mir auch nicht, das ist das Problem. Und ich habe jedes Mal Angst, dass ich mein ganzes Telefon irgendwo offenlege, der ganzen Welt. Ich bin da sehr unsicher und ich müsste eigentlich mal einen Lehrgang besuchen, wie eine alte Omi oder ein alter Opi.
Aber Peter, fühlst du dich, ich sage jetzt mal für deine jüngeren Kinder, fühlst du dich als Vater trotzdem verantwortlich oder und wenn du dich verantwortlich fühlst, wie wirst du der Verantwortung gerecht?
Meinst du jetzt mit Social Media?
Ja.
Mit Social Media.
Mit Social Media und Handy, ja, sagen wir so.
Ja, natürlich sind wir verantwortlich und meine Frau und ich, wir reden da jeden Tag drüber. Und ich habe gerade eine WhatsApp bekommen von ihr, dass er einen neuen Bildschirmcode bekommen hat, den er nicht weiß. Das ist so ein Thema, weil der kriegt das dann auch raus irgendwie, dass er wieder
Na logisch.
noch mal eine Stunde irgendwo sich rausluckt. Da sind sie schon ganz clever und am Ende wären wir genauso gewesen früher. Aber wie gesagt, wir versuchen es auch mit den Kindern zu besprechen, was da so die Gefahren sind und was eigentlich das normale, schöne Leben ausmacht. Gemeinsam, wir machen dann Spieleabende und versuchen sie quasi ganz bewusst und aktiv davon fernzuhalten. Aber es gibt natürlich Zeiten, wo sie eben ganz gern mal eben auch zocken und hier und da sollen sie auch mal zocken.
Wahrscheinlich hast du da gerade den großen Vorteil als Wintersportler. Ich habe selber auch, also mein Mann hat einen Neffen und der ist auch gerade in so einem Alter, wo der nicht vom Handy wegzukriegen ist. Aber wenn man dem sagen würde, du kannst heute Skifahren, kannst heute in den Schnee fahren, dann würde der, glaube ich, das Handy komplett vergessen. Und ich finde sowas, also solche Ausgleichssachen sind es ja dann am Ende, die Kinder auch immer noch abholen. Und ja, du würdest mir wahrscheinlich zustimmen, dass Sport da ja auch immer
Na,
eine gute
ja,
Möglichkeit ist.
also wir haben tatsächlich für uns in der Familie haben wir einen schönen Sport gefunden. Wir gehen tatsächlich alle gemeinsam mal golfen eine Runde. Und
Golfen?
dann, ja,
Okay.
wir wohnen ja in Erfurt und da ist ja mit dem Schnee auch nicht immer jeden Tag so viel.
Das war.
Und dann haben wir unser Spaß am Golfen, sage ich mal. Und wir gehen dann eben ein, zweimal die Woche gemeinsam. Und das ist eben auf dem Golfplatz, ist ein Handy auch nicht erlaubt.
Aber nicht
Und
Minigolf,
dann.
so richtig mit
Nee, so richtig.
Das, also,
Manchmal,
das
ich
finde ich
muss
spannend,
gestehen,
dass du ein zwölfjähriges Kind hast.
manchmal ist es auch Minigolf. Aber nee, dann hat man eben wirklich auch mal 2, 3, 4 Stunden, je nachdem, wie viele Löcher man quasi auf den Platz geht.
Ja.
Hat man eben auch mal Familienzeit, wo man kein Handy rausholen kann, auch nicht darf, man sich unterhalten muss, ein gemeinsames Hobby hat und das hilft uns da schon auch ein bisschen. Also das ist eine schöne Sportart für Detoxing eines Handys.
Ich glaube auch, Peter, das ist ja auch keine Raketenwissenschaft, wenn man Kindern auch entsprechende Angebote der Bewegung macht und weg vom
Genau.
Handy, dann nehmen sie die auch an. Also ich glaube, das ist ja auch nichts Neues. Du hast ja ab und zu auch mal hier beim Sprint Cup reingeschaut, was Kai und Julian machen. Man sieht ja auch, also ich sage mal so, wenn ich in einer Sporthalle 10 PlayStation hinstelle und daneben vielleicht noch eine Turnmatte, dann werden wahrscheinlich die ersten Kinder die PlayStation wählen, vermute ich mal. Aber am Ende geht es doch um die Angebote, die wir den Kindern machen. Und das Zweite, du hast ja nun auch Einblick in die Athletinnen und Athleten. Wie wird das gehandhabt? Ich kenne das auch aus vielen Profisportarten, dass man sagt, wenn Abendbrot gegessen wird im Trainingslager oder sowas, dann ist Handy tabu. Gibt's das bei euch auch? Oder habt ihr natürlich auch entsprechende WhatsApp-Gruppen? Wie handhabt ihr das schon mit jungen, aber doch schon professionellen Sportlern?
Da gibt es tatsächlich eine ganz klare Regel, dass wir beim Abendessen oder generell am Tisch ist Handy verboten.
Okay.
Also das ist, da gibt es auch, sagen wir mal, wenige Ausnahmen. Also da reicht der Bundestrainer, der irgendwo einen Anruf erwartet oder sowas. Aber alle anderen, die Sportler, haben kein Handy am Tisch. Als ich im B-Kader quasi im Perspektivkader war, habe ich das tatsächlich so, haben wir es fast auf Strafe gehabt.
Naja.
Wenn dein Handy mal rauskam, dann waren es gleich 5 € in die Klassenkasse. Und das haben sie dann alle unterlassen. Und am Ende geht es auch allen besser. Die haben dann sogar auch mal ein paar Karten rausgeholt, dann haben Karten gespielt und haben gemerkt, Mensch, wir können ja auch ohne Handy. Aber im Zimmer, machen wir uns nichts vor, im Zimmer hängen sie natürlich alle dran und dann fahren sie ihr Instagram hoch. Man muss auch gestehen, mittlerweile verdient der eine oder andere sich eben auch in Talern extra mit diesen sozialen Medien. Und das ist natürlich dann schwierig, dem das irgendwie glaubhaft beizubringen, dass das alles doof ist, wenn er da vielleicht auch Geld verdient mit.
Naja, ich glaube, das ist ja in dieser Zeit auch das Recht jeder Athletin und jedes Athleten, sich selber auch zu vermarkten nochmal. Und da ist ja Social Media natürlich ein prädestiniertes, eine prädestinierte Plattform. Aber darauf nehmt ihr keinen Einfluss, dass ihr sagt, hier, pass mal auf, du hast hier gerade ein Reel reingestellt, und du hast mich als Trainer mitgefilmt oder wie auch immer. Oder lasst ihr das laufen oder reglementiert ihr das?
Nee, wir haben zum Glück auch gerade beim Skiverband eine ziemlich große Social Media Abteilung, auch mit Ex-Athletinnen wie der Maren Hammerschmidt zum Beispiel, die quasi als Pressesprecherin im Biathlon-Bereich zuständig ist. Im Großen und Ganzen, alles, was im Lehrgang läuft, machen wir über eigene Social Media Mitarbeiter, die das alles selber aufnehmen und sehr professionell aufarbeiten und jedem Athleten auch das zur Verfügung stellen, was er braucht. Da ist der Deutsche Skiverband sehr professionell und läuft da sehr gut. Aber nichtsdestotrotz hat jeder irgendwie Athlet, der hat seine eigenen Sponsoren, wo er dann eben quasi nochmal was reinsetzt, da nochmal was reinsetzt. Aber selbst das ist alles ziemlich professionell, alles schon, muss man sagen.
Okay. Jetzt vielleicht noch zum Abschluss. Oberhof, der Weltcup rückt immer näher. Wie ist euer Organisationsrhythmus? In welchen Abständen trefft ihr euch? Das wird wahrscheinlich immer, wenn der Termin näher rückt, immer enger. Oder wie ist da euer Zeitvorgabe, euer Zeitfenster?
Na, tatsächlich ist es momentan fast wöchentlich, Freitagabend irgendwo gibt es, je nachdem, wie viel was zu besprechen ist. Der Vorstand sitzt fast jeden Freitag jetzt vor Weihnachten und bespricht Dinge, die dann eben laufen sollen, weil nicht laufen sollen. Und neben dieser Geschichte ist natürlich die Planung, Schneeproduktion, Schneebelegung, Streckenbelegung. Wann können wir welche Strecke mit dem Schnee belegen, den wir jetzt schon haben? Und da fragen ja auch die Trainer nach, weil wir wollen ja auch eine Trainingsstrecke haben. Es geht ja nicht nur um den Weltcup, wir wollen ja auch Athleten haben, die vor dem Weltcup auch gut trainieren können in Oberhof. Und das ist natürlich ein Spagat. Man möchte einerseits natürlich sicher Schnee im Januar haben, andererseits möchte man aber auch schon im Dezember auf Schnee trainieren. Und das ist immer so so eine Geschichte, dass man beiden Seiten gerecht wird. Mit viel Schnee und Kälte hätte man kein Problem, aber man weiß ja immer nicht, was Weihnachten, Neujahr passiert. Und deswegen ist man manchmal eher ein bisschen vorsichtig mit dem Schnee vor Weihnachten. Aber irgendwie kriegt man es hin. Wir haben es letztes Jahr mal sehr gut hingekriegt. Wir haben viel Schnee aufgelegt, der sich auch selbstständig gekühlt hat. Und von daher sind wir da jetzt dran, die ganze Schneeplanung zu machen. Die steht eigentlich, wann was passieren soll. Und jetzt geht es in die Umsetzung der ganzen Geschichte.
Hast du ja als Schießtrainer auch eine enorme Verantwortung. Ich mal jetzt mal ein düsteres Bild. Heißt das de facto auch, angenommen, beide Mannschaften schießen viel daneben, dass man am Ende sagt, Schuld ist der Sendel?
Am Ende ist ja immer der Trainer schuld. Also das wäre
Na,
ja,
angenommen, die laufen jetzt gut, aber treffen nicht gut und
würde ich mich auch ärgern und fragen, okay, was ist da schiefgelaufen? Aber andererseits nehme ich mich natürlich auch nicht zu ernst. Ich kann auch nur helfen. Also am Ende muss der Athlet selber schießen und jemand, der vielleicht seit 10 Jahren keinen Schuss getroffen hat, dass man den jetzt zu einem 100%-Schützen macht über Nacht. Ist auch nicht ganz einfach. Von daher hoffe ich, dass sie die kleinen Dinge, die wir ihnen mitgeben, gerade bei den großen Wettkämpfen, einfach umsetzen. Und am Ende hängt es ja nun mal an dem einen oder anderen Schuss. Ist ja nicht so, dass da immer riesen Fehler gemacht werden, sondern die machen schon viel richtig. Schön wäre es, wenn sie es immer richtig machen würden.
Peter, ich glaube, wir beide und meine Tochter, auch wenn sie nicht so im Biathlonsport involviert ist, wir drücken die Daumen, dass die Athleten das alles richtig machen, dass sie viel treffen, dass sie erfolgreich sind. Denn dann wird man auch sagen, Peter Sendl hat das alles gut gemacht, hat das alles richtig gemacht. Wir drücken dir die Daumen, dass das im Vorfeld alles so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt. Ich kann nur erahnen, was das für einen Aufwand bedeutet, so eine Veranstaltung zu organisieren. Ich habe schon gesagt, Oberhof steht natürlich diesen Winter besonders im Fokus, natürlich auch für andere Wintersportarten. Aber war schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Entschuldigung nochmal die kleine Verzögerung. Und ich glaube, das war sehr interessant, dir zuzuhören. Wir
Ja,
kennen uns ja
vielleicht.
schon ein bisschen. Ich kann ja meine Tochter mal fragen, wie fandst du es?
Also ich habe richtig Bock jetzt auf Schnee, muss ich sagen. Richtig Bock
Okay.
auf Winter. Und ich wollte dich noch
Erste
fragen.
Januarwoche, erste
Ja,
Januarwoche.
genau. Also das
Herzlich
habe ich schon
eingeladen.
mitgekriegt,
Kommt
dass
nach
es im,
Oberhof.
ich habe mitgekriegt, dass es im Januar ist. Wie sieht es denn aus mit den Tickets? Ab wann kann man sich denn Tickets kaufen? Ist das dann vielleicht schon.
Tickets, ja, Tickets ist eine Geschichte. Also Samstag ist schon ausverkauft.
Ah ja, okay.
Aber Donnerstag, Freitag und Sonntag gibt es noch sehr, sehr schicke Karten. Und wir jeden Gast, den wir in Oberhof begrüßen können, würden wir uns freuen.
Ja, das war schon mal ein schönes Weihnachtsgeschenk
Ich
vielleicht für
glaube,
den einen oder anderen.
Oberhof macht
Ganz
auch
genau.
einiges mit Schülern, gell? Schüler dürfen auch hinkommen an einem Tag, glaube am Donnerstag oder sowas. Da ist wieder eine Aktion geplant, soweit ich das weiß.
Genau,
Aber
dieses Jahr ist einiges mit Schulen, werden auch Schulen nur wieder nach Oberhof gefahren. Letztes Jahr waren ja 3000 Schüler
ja.
aus ganz Thüringen da, die gerade am Donnerstag eine schöne Stimmung gemacht haben im Stadion, weil gerade in der Woche ist es vielleicht von den Normaltagesgästen ein bisschen weniger los als am Samstag.
Ja.
Deswegen in diesen Tagen ist die Eintrittskarte auch deutlich erschwinglicher und ihr seid alle herzlich willkommen.
Schön,
Peter, es
danke.
war wieder mal eine echte Freude mit dir. Danke für deine Zeit und erhol dich jetzt schön. Schönes Wochenende und ganz liebe Grüße.
Alles klar, sehr gerne.
Vielen
War schön mit euch.
Dank.
Danke,
Und
tschüssi.
danke euch.
Tschüss.
Ciao.
Das wollte ich schon fast ausmachen hier.
So. So.
Also
Okay.
ja, ich habe mich wirklich jetzt während des Interviews, habe ich mich so dran erinnert. Also ich meine, bei dir, wir sehen uns ja leider nicht so häufig, wir haben ja beide viele Termine, aber Mama schreibt uns regelmäßig, wenn Biathlon stattfindet und sagt sowas wie: Wahnsinn, was der Findet da abliefert, irre, was hier, Skandinavien, habt ihr das gesehen? Und also ich rede jetzt ein bisschen wirr, aber sie ist auf jeden Fall voll drin und ich denke mir so, ja, nee, schauen wir halt nicht. Aber wenn er so erzählt, muss ich sagen, ja, warum eigentlich nicht? Ist das schon extrem cool. Und ich kann mich halt auch daran erinnern, wie ich dann schon immer mal gezwungenermaßen mit euch mitgeschaut habe und auch dachte, oh nee, jetzt haben die daneben geschossen und Strafrunde und dies, das macht es ja dann schon immer noch mal so spannend, ne? Nicht so vorhersehbar.
Es ist, glaube ich, immer noch eine sehr attraktive Sportart, weil es halt die Mischung hat zwischen Langlauf und dann das Schießen, was ganz, ganz wichtig ist, weil wenn du nicht schießen kannst, kannst du es einfach läuferisch dann nicht mehr heraus. Und wobei es gibt den Johannes Tingis-Bö, der wirklich so gut läuft, dass er es sogar noch kompensieren kann. Das ist schon fast nervig aus der deutschen Brille, muss man einfach sagen. Aber ich glaube, Biathlon hat nach wie vor seinen großen Reiz. Ich glaube, die Einschaltquoten stimmen noch. Und wie gesagt, Oberhof hat die Gelegenheit, sich hier vor der Welt zu präsentieren. Und da kann man nur sagen, wenn solche Leute wie Peter und andere dabei sind, dann
Wird's gut.
kann das eigentlich nur gut gehen. Ja.
Also, woran ich mich auch erinnere, ist, dass dann immer, ich weiß nicht, ob das die Trainer sind, die dann hinter den Biathletinnen herlaufen und dann noch irgendwas schreien und so und dann mit den Berg hochlaufen und schreien die ganze Zeit.
Ja, klar. Lauf, lauf und zieh durch. Zieh über den Berg drüber, zieh drüber. Ja,
Das finde ich auch, das
ja,
war
das
schon
ist
immer ein
aber,
bisschen
das ist
lustig.
Motivation,
Ja,
das ist richtig
klar,
so.
na
Richtig
klar,
so.
na klar.
So, ja, jetzt haben wir gar nicht so richtig mit Peter eine Kommunikation mit seinen Kindern gesprochen, aber.
Naja, doch, ich fand, also was ich dann immer wieder merke, und ich habe auch instant gedacht, dass mir neue Gäste für die nächsten Folgen einfallen, weil ich bin durch die Arbeit tatsächlich mit vielen Schulen in Kontakt. Und das ist ja vielleicht für dich
Schau
auch
an.
spannend. Also so Schulen, die dann doch mal auf digitalere Konzepte setzen und auch gucken. Also eine Schule zum Beispiel, wo wir jetzt bald drehen, die spielt mit den Schülern und Schülerinnen Minecraft im Unterricht und lässt die quasi eine Stadt bauen, um dann anhand dessen zu gucken, okay, was kann man da.
Manuell oder am Computer
Nee, auf dem
oder
Computer. Also die zocken
okay.
quasi im Unterricht. Und das kann man natürlich finden. Also
Im
ist mir
Rahmen welches
klar.
Faches?
Das weiß ich nicht genau. Also ich weiß nur, dass das Konzept ist, die spielen Minecraft und sollen da quasi eine Stadt entwickeln, eine Stadt bauen und dann wird darüber geredet. Ja, keine Ahnung, einmal Sachkundekram oder so.
Einmal
Aber
Sachkunde haben Sie in der Grundschule. Das wäre ja schon, wenn Sie da mit Minecraft schon spielen.
es
Also
kann sein, dass es eine Grundschule ist. Also das Format ist für Grundschulkinder,
ja,
deswegen.
das
Es ist sicherlich, und deswegen ist es ja aber spannend, ne? Also es ist natürlich cool zu gucken, okay, welche Schulen trauen sich, welche Sachen zu machen oder wie wird das dann auch von den Eltern angenommen und so. Und was ich ja immer wieder feststelle, ist, wir holen ja dann meistens auch Gäste, die ähnlich wie du, ähnlich wie meine Großeltern und viele, sag ich jetzt mal eher die ältere Generation, schon auch sagen, ja, das mit den Handys ist alles schlimm und da müssen wir eigentlich wieder zurückgehen. Und das, also was ja noch viel aktueller ist, ist das Thema KI. Bei KI sind ja viel mehr auch meine Generation besorgt, wo das alles hinführt und was damit passiert. Aber ich finde es eigentlich auch immer ganz spannend, mal die andere Perspektive anzugucken und zu schauen, was bietet das auch für Chancen, für Weiterentwicklung. Genau. Es ist immer schwierig zu sagen, ach nee, eigentlich will ich lieber in die gute alte Zeit zurück und so. Weil wie er es gesagt hat, ihr hättet es wahrscheinlich nicht anders gemacht.
Natürlich haben wir nicht anders gemacht. Und das ist auch jetzt auch, wie Schule mit KI umgehen wird. Das wird jetzt auch sehr spannend werden, weil man kann das um Gottes Willen nicht verteufeln. Und warum soll ich denn einem Schüler es nicht gestatten, seine Hausaufgaben, seine Hausarbeit mit KI zu schreiben, wenn KI im Angebot ist? Mhm. Jetzt ist nur die Frage, wie bewertet das Schule, wenn du jetzt mit KI deine Hausarbeit schreibst? Aber damit muss man umgehen.
Und das gar nicht so kurz, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, gar nicht so kurzsichtig sehen. Also Bewertung, klar, ist dann für Lehrer relevant, aber was ja zum Beispiel aus Elternperspektive ich mich wieder fragen würde, ist, was macht das auf Dauer mit den Kindern? Also wenn du immer, so wie wir, also das passiert ja schon die ganze Zeit, so ich frag dich irgendwas, wann war eigentlich, wer hat eigentlich Olympische Spiele gewonnen 2005? So googelst du sofort, du gehst an dein Handy. Wie war das früher? Du bist vielleicht in die Bibliothek gegangen, hast dich vielleicht mit Menschen unterhalten, was es ja auch irgendwie rausfinden müssen, hast dir vielleicht anders Sachen auch gemerkt. Dein Gehirn musste anders funktionieren. Jetzt ist das ganze Wissen online abrufbar. Das heißt, unser Gehirn vergisst ja auch viel mehr Sachen. Dazu gibt es ja auch Studien. Und ich glaube, dass sich das zum Beispiel verstärkt, wenn man mit KI arbeitet, dass du dann eher solche Sachen auslagerst und sagst, okay, das Wissen, ich brauche es gar nicht speichern, ich habe es ja immer dabei, richtig, ich habe es ja immer auf Abruf. Das wäre sowas, wo ich dann eher Angst davor hätte.
Das ist ein Riesenthema. Total. Und ich glaube,
du musst auch nicht so stark reingehen.
Ich glaube, für Kinder im jungen Alter, sagen wir jetzt, keine Ahnung, 8, 9, 10, 11 oder sowas, ist es natürlich eine große Gefahr, wie du sagst, wenn ich eine Frage habe, die ich sofort innerhalb von 10 Sekunden beantwortet bekomme. Das heißt, genau das, was du beschrieben hast, ich recherchiere nicht mehr, ich schaue nicht mehr nach, ich lese nicht mehr, ich gucke nicht mehr ins Internet, ich kriege das ja sofort dargeboten. Mhm. Das heißt, ich schaffe es nicht, Lösungsstrategien zu entwickeln. Mhm. Wie komme ich zur Lösung? Sondern ich bekomme die Lösung auf einem roten Teppich serviert. Mhm. Für erwachsene Menschen, auch Beruf, auch ich jetzt selber, ist es natürlich eine große Hilfe, weil ich glaube, ich mir zutraue, auch Lösungsstrategien für gewisse Probleme auch zu entwickeln, auch schon lange entwickelt zu haben. Das ist vielleicht der Vorteil des Älterseins, des Älterwerdens. Aber für Kinder ist es dann in einem bestimmten Alter schon schwierig. Ja. Weil warum soll ich noch in die Schule gehen? Was willst du mir als Lehrer noch beibringen, was mir KI nicht bringen kann? Das ist das erste Problem. Und das zweite Problem ist, ich habe jetzt in der Vorbereitungswoche, jetzt am Ende des Sommers, hier am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt einen Vortrag gehalten. Da ging es um Lehrergesundheit und Umgang mit diesen ganzen Problemen. Und habe Ausschnitte aus einer Reportage gezeigt, wo in einem Hamburger Gymnasium 11- und 12-Klasse erzählen, dass sie mit KI 4 bis 5 Stunden am Tag kommunizieren.
Mit ChatGPT insbesondere.
Mit ChatGPT, du kannst ja diese Variante kaufen, die etwas teurere, die kannst du dann auch, der kannst du einen Namen geben und dass die quasi diese KI personifizieren und dann solche Dinge sagen wie, ich hab dich lieb, danke für deine netten Ratschläge, schlaf gut und solche Sachen. Wobei, das ist nichts Fassbares. Ja, und das ist natürlich, ich glaube, das würde Peter Sennel jetzt genauso sagen, ich glaube, es bleibt dabei, dass der normale Umgang, wie wir ihn gerade pflegen, sich gegenüber zu sitzen, sich anzuschauen, sich zu riechen, miteinander zu reden, glaube ich, noch das wichtigste soziale Miteinander ist, weil unser Gehirn braucht diesen sozialen Kontakt. Und die Gefahr sehe ich auch, dass Kinder in KI einen Freund, eine Freundin sehen, die jederzeit ansprechbar ist, Tag und Nacht ansprechbar ist, immer dir, ich will nicht sagen, zum Munde redet, aber positiv reden wird mit dir und wahrscheinlich auch gute Ratschläge gibt.
Mhm. Obwohl nicht nur, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich diese Info droppe, weil ich es nur gefährliches Halbwissen, ich habe dazu keine Hard Facts und keine Quellen, aber ich meine, dass jemand auf Arbeit auch erzählt hätte, dass wir mal dem Fall nachgehen sollten, dass ChatGPT wohl auch Jugendliche, ich weiß wie gesagt nicht wo, in den Selbstmord getrieben hat.
Ja. Also habe ich auch schon gehört, ja.
Wenn du in die Richtung natürlich auch schreibst, dass auch die KI sich dem anpasst und das dann verstärkt oder so. Ich meine, es ist natürlich nicht super, also wie gesagt, ich weiß es nicht. Das ist jetzt.
Naja, aber jetzt stell mal vor, du bist sozial ein bisschen ausgegrenzt.
Ja.
Dann wirst du auch keinen neuen Freund mehr suchen, weil du hast ja dann einen Freund, der dich berät.
Und weißt du, woran mich dieser Diskurs dann wieder erinnert? Ich habe mir jetzt übrigens das Buch Die Ausweichschule geholt. Ich bin gespannt. Da geht es um das Attentat vom Gutenberg-Gymnasium, wo du deinen Vortrag gehalten hast. Kannst du dich erinnern, dass es auch da eine ganz große Debatte um das Thema Ballerspiele gab, um Ego-Shooter-Spiele, die ja dann auch so krass verteufelt wurden, wo man ja aber sagen muss, Ego-Shooter ist seitdem nicht abgeschafft worden. Es ist nicht so, dass Ego-Shooter verboten wurde und Ego-Shooter-Spiele spielen quasi fast alle Menschen, die ich kenne in meinem Umfeld, die zocken, spielen solche Spiele. Und ähnlich, glaube ich, ist es auch mit KI oder ChatGPT, dass sowas auch immer nur das verstärkt, was schon da ist. Also jemand, der schon einsam ist und keine Angebote bekommt aus seinem sozialen Umfeld, wird dadurch natürlich noch stärker dahin getrieben oder wird das verstärkt. Genauso wie auch ein Ego-Shooter-Spiel sicherlich Gewaltvorstellungen verstärkt, die dann schon da sind. Oder Einsamkeitsgefühle. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwas heraufbeschwört.
Nein.
Wir können da trotzdem noch gegenarbeiten.
Man hat das ja an diesem Täter in Erfurt und auch bei anderen Amokläufern auch dargestellt, dass diese Täter sich sozial isoliert haben, immer mehr isoliert haben, dass die auch diese Shooter-Spiele gespielt haben. Aber dass man sagt, kein Kind, was Ballerspiele spielt, wird trotzdem in der Realität Menschen töten können, sondern es hat immer bei diesen Amokläufern was zu tun gehabt mit der sozialen Ausgrenzung. Die waren nicht mehr sozial integriert, die haben sich rausgenommen, die waren nicht auffällig, das waren nicht die in den Klassen, wo der Lehrer sagt, setz dich ordentlich hin und hör auf zu stören, ich schmeiß dich raus und so weiter. Das waren die Leisen, die Ruhigen, die mittlerweile ihre Anerkennung bei den Ballerspielen gefunden haben. Du bist jetzt auf Level 6, du hast jetzt 3 Tage auf Level 5 gespielt, du bist jetzt auf Level 6, herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft und haben sich immer mehr sozial ausgegrenzt. Und deshalb sagt man, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die sozial integriert sind, die bei der Feuerwehr sind, die beim Malkurs sind, die beim Sport sind, die beim Musik im Chor sind, die werden solche Probleme nicht haben, weil sie sozial integriert sind. Mhm. Und das ist so ein Muster, was man wirklich bei vielen auch da gesehen hat. Und deshalb ist da KI, das ist wie mit dem Handy, Fluch und Segen zugleich. Mhm. Gell? Ich finde, das Handy ist eine tolle Geschichte, aber macht auch viele Menschen krank, hat auch für die Kinder mittlerweile eine ganz große Bedeutung. Nicht umsonst werden jetzt an den Schulen die Handys verboten, was ich gut finde, weil auch Social Media, wirst du sehen, ich bin mir sicher, spätestens in 2 Jahren wird es auch in Thüringen ein Gesetz geben, was Social Media bis 14, vielleicht sogar bis 16 verbietet. Und ich glaube, es ist auch gut so, weil wir nicht in der Lage sind, vielleicht wir, aber ich glaube, die Kinder sind nicht in der Lage, und dann, wenn Elternhäuser auch da ein bisschen versagen, mit diesen Social Media umzugehen. Und deshalb wird die Schule und die Welt der Kinder wird Social Media verändern.
Hat es ja schon, ist ja schon dabei, aber du kennst ja meine Meinung dazu. Ich glaube, dass Verbote nicht dazu führen, dass sich was ändert. Was dazu führt, dass sich etwas ändert, ist, sich damit auseinanderzusetzen, definitiv. ExpertInnen anzuhören und dem einen Raum zu schenken.
Ja.
Und da weißt du ja auch, dass ich sage, Medienpädagogik kann man auch in der Schule, kann man auch integrieren, muss die Handys, also ich verstehe das, wenn ich jetzt sage, gut, wir wollen jetzt hier uns Mathematik, dem Fach Mathematik widmen oder wir wollen Sport machen, dann bitte die Handys weg. Das steht für mich aber irgendwie außer Frage, dass man da jetzt das Handy nicht da hat. Oder auch zu sagen, die Pausen sollen bitte, ne, ihr sollt jetzt nicht Instagram öffnen und so, ist alles fein. Aber ich bin der Meinung, es ist verhängnisvoll zu sagen, wir ignorieren das einfach, wir verbieten es. Handys sind tabu und dann entlassen wir euch nach Hause und dann macht, was ihr wollt.
Die Handys gehören zu unserer Welt. Das ist überhaupt kein Thema, aber die ersten Untersuchungen an den Schulen, an denen Handys verboten sind, sind äußerst positiv, dass man sagt, also erstens mal, was willst du jetzt als 13-Jähriger? Du musst jetzt keine Aktienkurse checken oder irgendwas hier oder was kaufen und verkaufen, sondern im Notfall geht es dir schlecht und du musst zu Hause anrufen, dass du abgeholt wirst. Mhm. Das kannst du im Sekretariat machen, dazu brauchst du dein Handy nicht. Ja, zweitens mal, es führt dazu, das hört sich jetzt komisch an, dass Kinder in den Pausen wieder miteinander reden.
Ja.
Und noch das viel zum besser, Beispiel
finde ich richtig.
Und noch viel besser, sich miteinander bewegen auch. Ja. Draußen wieder spielen und so weiter. Und wenn die Kinder am Nachmittag ihr Handy wieder benutzen können, dann ist doch alles gut. Also ich glaube, das ist jetzt nicht verkehrt und ich glaube auch, du hast recht, Verbote führen immer dazu, die Verbote zu umgehen und so weiter, aber trotzdem müssen wir mittlerweile als Staat auch ich glaube, darauf Einfluss nehmen, auch wenn das gar nicht die Aufgabe eigentlich des Staates ist.
Ja, total, total, aber eben auch auf andere Art als nur Verbote. Also ich finde, es sollte halt zum Beispiel auch als Fach einfach integriert sein, den Umgang. Eine 13-jährige Person, wie du es gerade beschrieben hast, darf bei Instagram sein. So. Ja. Und wenn du die jetzt damit allein lässt, mit Eltern, die vielleicht auch keine Ahnung davon haben, dann wird die vielleicht Bilder von sich dort posten, von ihrem Privatleben, eine Adresse, Urlaubsbilder im Bikini, dies, das. Allein das sind schon so Sachen, wo ich sage, darüber braucht es Aufklärung. Und wo findet die Aufklärung statt? So, klar, kannst du wieder sagen, die muss im Elternhaus stattfinden. Genau. Ja, aber sie findet halt teilweise nicht im Elternhaus statt.
Genau.
Das ist wieder eine Verantwortung,
aber das, wäre das
kannst
so,
du auch in die Schule integrieren.
Wenn du 13 wärst, würde ich schon in dein Handy regelmäßig reingucken.
Ja, definitiv, aber sei mal realistisch, brauchst. Das macht vielleicht der Peter Sendl und du hättest es vielleicht auch gemacht, aber das machen nicht alle.
Nein, Eltern. Nein, und das ist
ich ja habe auch schon, ich habe schon Kinder gesehen, die waren 2 und haben bei TikTok rumgescrollt. Ja,
aber das Problem ist jetzt das, dass diese familiären Dinge immer mehr in die Schule verlagert werden. Es gibt übrigens ein Fach, das heißt Medienkunde. Das haben wir schon eine ganze Weile. Und natürlich auch in Sozialkunde und sowas werden diese Themen auch besprochen mit Schülern. Aber eigentlich ist das ureigenste Aufgabe der Eltern. Und jetzt verlagert sich alles. Was meinst du, was wir für Probleme haben? Meine Freundin ist ja Schulsozialarbeiterin. Was wir Probleme haben, wenn Kinder, die kommen in die Schule und sind eigentlich schon mental durch, weil sie schon über Social Media wieder gesehen hat, wie schlank, wie sportlich, wie fit, wie schön ihre Mädchen sind, weil sie schon wieder wahrscheinlich von irgendwelchen anderen per WhatsApp gemobbt wurde und kommt in die Schule in meine erste Stunde und ist eigentlich schon völlig am Ende. Und jetzt soll sie 6 Stunden bei mir abliefern. Überhaupt keine Möglichkeit. Und das ist das Problem, was sich jetzt in die Schule verlagert. Darauf müssen Schulen reagieren, aber eigentlich ist das gar nicht die Aufgabe der Schule.
Ja, und ich will auch nicht sagen, dass das, ich will die Verantwortung von den Eltern nicht wegnehmen. Ich würde sie nur gern breit aufteilen. Ja. Ne? Also gerne so viele Bereiche wie möglich sollen sich diesem Thema widmen, weil es ist ein Riesenfeld, es ist eine Riesenherausforderung und wir werden dem ja nicht Herr gerade. Also es ist an vielen Ecken und Enden, das hören wir ja auch mal wieder, beim Kika ist das sehr, sehr oft Thema, was da einfach so alles noch dahinter steht. Ne?
Ja, und dann...
Und wie einfach die Herausforderung auch ist, dass eben die Eltern, also ich jetzt zum Beispiel, weiß viele Dinge gar nicht mehr und ich bin Mitte 30 und ich habe keine Ahnung, wie TikTok funktioniert, also ich habe eine grobe Ahnung, wie TikTok funktioniert, aber ich kenne nicht Roblox, ich weiß nicht, wie die Chat-Funktionen da sind. Das, was der Peter Sendl gerade erzählt hat mit dieser Sperre und sowas, ja gut, das kann ich mir alles noch so grob ableiten, aber es passieren so schnell so viele Dinge bei den Jugendlichen, die du natürlich nicht alle verfolgen kannst, wenn du noch einen Job hast und ein halbwegs stabiles Leben, kannst du nicht von Eltern erwarten, dass die sich bei allem so krass updaten und jeder noch einen Computerkurs dazu macht oder einen Social-Media-Kurs. Das muss ausgelagert werden, da muss es Hilfsangebote geben, sonst sind wir da wirklich verloren.
Ja, ja, aber doch, ich kann es von den Eltern erwarten. Und Caroline, dein Kind wird auch älter und du wirst mit diesem Thema, mit deinem Mann, damit umgehen müssen, mit deiner Tochter.
Natürlich,
das heißt also,
natürlich.
Aus meiner Sicht bist du verpflichtet, dich da auch so, ich sage jetzt mal, es hört sich so hochtrabend an, so fortzubilden, sozusagen, dass ihr euch einig seid, wie geht ihr mit eurem Kind damit um? Und das heißt nicht, dass eure Lösung die Lösung für alle ist, aber trotzdem sollt ihr als Eltern eine Lösung finden. Und da, wo das Eltern auch tun, dann funktioniert es auch. Ich habe gerade wirklich einen Podcast gehört, den ich allen da draußen nur empfehlen kann, der auch mit diesem Thema zu tun hat, nämlich Hotel Matze höre ich ja häufig. Und da ist jetzt gerade gewesen eine Dr. Hanna Heikenwälder, eine Krebsforscherin. Und liebe Leute, der Podcast geht über 2 Stunden. Ich weiß, es ist ja lang, aber bitte, bitte nehmt euch mal die Zeit, weil ich behaupte jetzt einfach mal, dass dieser Podcast Leben retten kann. Weil diese Frau, die schon über 15 Jahre Krebsforscherin ist, mal genau erklärt, was ist das eigentlich Krebs? Und Krebs ist ja nach wie vor die größte Gefahr in der gesundheitlichen Entwicklung eines Menschen. Und in meinem Umfeld sind schon so viele Leute an Krebs gestorben, auch so schnell gestorben. Das ist so dramatisch und so fürchterlich. Und sie sagt, dass eigentlich, ich versuche es mal kurz zu machen, wir können das ja selber hören, dass der Krebs, der innere Vorgang des Krebswerdens in jedem Menschen ist. Jeder Mensch kann Krebs kriegen. Es hängt jetzt davon ab, wie du mit deinem Körper umgehst. Sie schildert das so, dass sie sagt, also der Krebs ist quasi die Saat und dein Körper und deine Lebensweise ist der Boden. Und jetzt ist die Frage, behandelst du deinen Körper, gehst du mit deiner Lebensweise so um, dass diese Saat nicht aufgeht? Sie soll ja nicht aufgehen, denn wenn sich Krebszellen entwickeln und vergrößern, dann wird es prekär. Mhm. Oder kann der Mensch, und sie redet da viel von einem Immunsystem, ein so starkes Immunsystem aufbauen, dass er diese Krebszellen noch beherrscht? Mhm. Und sagt sie, und da spielt, und ich höre das natürlich so, so gerne, Sport und Bewegung eine elementare Rolle, weil sie sagt, es ist völlig egal, was ihr macht. Bitte nur nicht hinsetzen, dafür sind wir nicht gemacht. Also jede Bewegung, die ihr tut, ist gegen Krebs. Natürlich kriegen auch gesunde, junge Menschen Krebs, aber sie sagt, wenn Menschen mit 35 Krebs kriegen und gesund gelebt haben, dann hätten sie wahrscheinlich den Krebs mit 25 bekommen, wenn sie nicht gesund gelebt hätten. Mhm. Sie redet von Ernährung, ganz wichtiger Teil, von natürlich von den ganzen Geschichten, die wir alle kennen, von Zucker, von Kohlenhydraten, von den Zeiten des Essens. Sie redet von Schlaf. Also hört euch das mal an. Ich glaube, das ist wirklich was, was einem einfach mal man sich anhören könnte, und dann kann man sich selber mal updaten, wie es bei einem selber so aussieht. Und Fakt ist eins, und das ist das, was ich schon immer sage, ohne Ahnung von der Krebsforschung zu haben, aber Sport ist das Heilmittel, und es gibt sogar Studien, die besagen, dass Krebskranke durch Sport sich wieder geheilt haben. Auch das gibt es schon, und das hat sie wirklich, und das sagt sie nicht einfach so.
Das wäre doch dein TED-Talk.
So unwissend wie ich, sondern sie hat das alles wissenschaftlich belegt und diese Studien auch gemacht, hat ein Buch auch geschrieben, Keine Angst vor Krebs oder irgend sowas. Also wirklich ein Podcast, der unglaublich, ich höre den jetzt zum zweiten Mal, weil da so viel Wissen drin ist, so viel Input drin ist, den ich, glaube ich, gerne für mich aufnehme, mich dann auch vergleiche und ihn gerne auch an andere weitergebe. Mhm. Also das könnt ihr euch gerne mal hören. Und dann, weil du gesagt hast, du hast eventuell nächste Gäste, ich möchte natürlich unbedingt mal meinen Neffen, deinen Cousin Chrissy bei uns im Podcast haben, denn die meisten haben es ja mitbekommen, Chrissy ist Basketballer, Profi-Basketballer bei Science City Jena. Science City Jena ist jetzt in die erste Bundesliga aufgestiegen. Und Chrissy ist im Kader und spielt jetzt da in der ersten Bundesliga. Und auch da spielt ja Social Media eine gewisse Rolle. Du beobachtest ihn wahrscheinlich auch über Instagram.
Ich finde das richtig stark, wie er das macht. Das habe ich ja gestern schon angedeutet, dass er mit Eleni, mit seiner Freundin zusammen, da wirklich sehr gute Marketingmaßnahmen für sich ergreift, aber auch einfach sehr unterhaltsam ist in seiner Art. Also ich finde, Chrissy ist wirklich jemand, aber ja.
Ich glaube,
so viel Lobhudelei machen, bevor er da ist und wir das.
Ich glaube, er ist authentisch. Ich glaube, er ist ja, wirklich, genau. er ist authentisch. Und also ich kann es aber nochmal sagen, aus sportlicher Sicht, also Respekt für Sie. Da jetzt vor Jahren hätten wir sonst was drum gegeben, dich mal eine Minute in der ersten Liga zu sehen. Jetzt spielt er Starting Five und spielt über 20 Minuten. Und
Wenn wir ihn hier haben, willst du ja wahrscheinlich viel über Basketball mit ihm reden, was auch verständlich ist. Ich würde ja gerne, aber das kann ich natürlich auch privat mit ihm machen, über ein Buch reden, was er zu Weihnachten auch verwichtelt hat. Wir machen immer so ein Wichtelspiel, wenn wir Familienfeier, Weihnachtsfeier haben. Und das heißt die 1%-Methode. Ja, ja. Das kennt gefühlt jeder, mit dem ich darüber spreche, sagt, ah ja klar, das kenne ich.
Ich habe es noch nicht gelesen.
Ich finde, das ist so krass. Und er hat ja auch gemeint, dass das für ihn so maßgeblich was ausgemacht hat. Es geht im Prinzip um Gewohnheiten. Und da sind wir wieder beim Gesundheitsthema.
Ja.
Also, dass du quasi so die Theorie ist, wenn du eine Flugbahn, wenn ein Pilot seine Flugbahn um nur 1% verschiebt, das wirkt nicht viel. Du denkst ja, das ist nicht viel. Aber wenn du dann einen Langstreckenflug hast, dann kommst du an einen komplett anderen Ort an. Ne? Dann ist die Strecke unglaublich weit. Und so leitet er das quasi ab, dass wenn du minimale Veränderungen innerhalb deiner Gewohnheiten, deines Lebens machst, die aber konstant durchhältst, also sagen wir mal jetzt zum Beispiel beim Thema Sport, du gehst jeden Morgen spazieren. Ab jetzt, jeden Morgen gehst du eine halbe Stunde spazieren. Klingt nicht viel. Also du sagst eine halbe Stunde spazieren, gut, ich mache keine 50.000 Liegestütze, ich gehe nicht 2 Stunden ins Gym, aber ich gehe eine halbe Stunde spazieren, jeden Morgen. Dann wirst du auf lange Sicht ein gesünderer Mensch sein.
Du zitierst jetzt gerade die Krebsforscherin. Genau das, ja, das genau das
sagt sie. Ja, wahrscheinlich sie auch. Liegt es auch.
Genau das hat sie gesagt. Sie sagt, es ist nicht, du sollst jetzt nicht einfach sagen, ich höre morgen auf, Alkohol zu trinken, sondern sagt, drehe an vielen kleinen Rädern und die Summe der vielen kleinen Räder wird die Veränderung bringen. Ja, also es ist sowieso, manche machen ja auch, sie redet unter anderem auch von Fasten zum Beispiel. Ja. Es gibt ja dieses Intervallfasten. Mhm. Das ist eher schon eine Sache, die sie gut findet. Oder ich mache es zum Beispiel einmal im Jahr, dass ich so eine Leberreinigung mache und mache danach so 3-4 Fastentage, was mittlerweile, ich finde, übelst anstrengend ist. Aber okay, und sie sagt, nee, lieber so regelmäßig Gewohnheiten, 18 Uhr, spätestens 19 Uhr das letzte Essen, am nächsten Tag vielleicht erst um 11 das nächste Essen. Also eine lange Pausen zu machen und so weiter. Aber genau was du sagst, kleine Dinge, kleine Veränderungen, die du auch im Alltag integrieren kannst. Mhm. Und die Summe dieser Veränderungen bringen dich zu einer gesunden Lebensweise. Und das ist keine Neuigkeit. Ja. Gesunde Lebensweise ist nicht nur gegen Krebs gut, sondern gegen alle Krankheiten, gegen Herz-Kreislauf, gegen Grippe, gegen alles, ja, mhm, so gesehen.
Und weißt du, wo ich das, also wir machen das Gewohnheitsthema bestimmt nochmal auf, aber wo ich das wieder ganz stark bemerke, ist bei meiner Tochter. Weil da reicht es schon aus, wenn du an 2-3 Tagen mal eine Kleinigkeit veränderst. Ein Beispiel, sie hat lange Zeit abends immer eine Flasche Milch noch getrunken. Wurde natürlich früher, wurde sie gestillt, ne? Dann irgendwann eine Flasche Milch. So, jetzt habe ich irgendwann gesagt, das mit der Milch, das ist mir auf Dauer auch zu blöd. Wir schalten um auf Tee. So, mhm, dann hast du 2 Tage, wo sie sich beschwert, dass es jetzt Tee gibt. Aber es ist im Prinzip, es ist schon minimal. Sie kriegt immer noch ein Getränk, es ist immer noch der gleiche Ablauf. Und dann bist du, nach 2-3 Tagen bist du bei Tee. Dann ist es Tee.
Ja.
Und dann bist du irgendwann bei, okay, du, also das ist so das Ziel, dann machst du irgendwann, okay, du, jetzt hast die Flasche alleine. Okay, und jetzt machen wir was anderes. Ne? Jetzt trinkst du den Tee im Bad und dann gehen wir nochmal auf Toilette und dann ist es vorbei. Also ich glaube, so ist es bei Kindern ja auch viel einfacher, Sachen zu integrieren, als wenn du jetzt sagst, okay, das muss jetzt klappen, das Kind muss jetzt im eigenen Zimmer schlafen und das muss schneller einschlafen und so. Ich denke mir immer, wenn wir was ändern wollen, das haben wir schon oft gemacht, dann aber mit ein bisschen Zeit.
Also dann Veränderung braucht Zeit.
Brauchen wir eine minimale Veränderung und mindestens eine Woche Zeit, um die durchzusetzen. Und dann ist es vielleicht mal anstrengend. Aber dann meistens ist es super, ist diese Gewohnheit super schnell da. Also gerade bei Kindern, die nehmen das total schnell auf. Das sind Kleinigkeiten, die sich dann merken, wiederholen und dann bist du da drin.
Ja.
Und überleg mal, also es gibt ja super viele Gewohnheiten, die du einfach deinen lebenslangen Tag machst und gar nicht mitkriegst, weil die einfach so drin sind.
Richtig, richtig. Es braucht einfach Zeit. Aber nochmal zurückzukommen, also Chrissy, wenn du uns hörst, wir freuen uns schon, dich im nächsten Podcast begrüßen zu können.
Müssen und
wir
mal, Eleni auch.
Müssen wir uns Zeit wir auch. Eleni wollen wir natürlich auch, das ist die Freundin von Chrissy. Und da bin ich mir auch ziemlich sicher, die werden wir irgendwann mal im Fernsehen sehen, die wird irgendwann mal eine eigene Sendung haben. Also das macht sie wirklich schon super professionell und hat eine Ausstrahlung und eine Aura, die, glaube ich, überall gut ankommt. Also Eleni, auch da drücken wir den Daumen. Aber ich würde die beiden doch lieber getrennt voneinander
sagen,
weil ich glaube, da gibt es bei beiden so viel Potenzial.
Nächsten Februar dann, oder was?
Müssen wir mal gucken, müssen wir genau mal gucken. Ja, man darf auch nicht vergessen, abgesehen vom Basketball, das kriegt gar keiner so richtig mit, wir waren vor 2 Jahren Basketball-Weltmeister, jetzt sind wir Basketball-Europameister. Mhm. Also stell dir das mal im Fußball vor, dann wird das Land schon 2 Jahre lang feiern hier wahrscheinlich. Also das ist unfassbar, was hier in diesem Sommer passiert ist, weil wir reden jetzt auch mal ein bisschen über das, was ja im Sommer gelaufen ist. Also diese Europameisterschaft im Basketball, viele haben mir geschrieben, die sonst nicht Basketball gucken, die das Finale gegen die Türkei gesehen haben, die haben gesagt, Hardy, das ist ja so geil gewesen, hat ja so einen Spaß gemacht. Und diese Mannschaft, ich kriege schon wieder Gänsehaut beim Erzählen, ist mir so sympathisch. Ich glaube, wir werden nie wieder eine bessere Nationalmannschaft im Basketball bekommen, weil das, ich höre auch den Moritz Wagner im Podcast zusammen mit dem Athletiktrainer und so weiter, weil die sagen einfach, das war für uns wie eine Klassenfahrt und wir haben Basketball gespielt. Und wir sagen, wir sind einfach alles, das sagt Dennis Schröder auch, wir sind alles Brüder, wir sind alles Freunde. Die Frauen kennen sich, die Kinder kennen sich und so weiter. Und du merkst einfach, da steht einer für den anderen, die kämpfen bis zum Umfallen füreinander. Und das ist so schön zu sehen. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe dieses Finale, wir waren am Wochenende unterwegs und dann Sonntag habe ich das alleine gesehen. Und ich hatte Tränen in den Augen, also am Ende, weil es sah ja nicht so aus, ob sie es schaffen. Also das war wirklich eines meiner, das war das Highlight des Sommers, muss ich ehrlich sagen. Und das ist, abgesehen davon, dass ich diese Sportart so liebe, dass Chrissy da so erfolgreich Basketball spielt und wir auch noch Deutschland so erfolgreich sind. Und trotzdem bleiben wir eine Randsportart, so richtig interessiert es auch keinen. Aber es wird mehr. Und du musst ja auch irgendwann mal mitkommen zum Basketball, das muss das Ganze mal angucken.
Das habe ich mir fest vorgenommen. Das muss ich ja dann zu Recherchezwecken schon machen, wenn wir mit Chrissy Podcast aufnehmen. Ja. So, jetzt müssen wir gleich noch zur Geburtstagsfeier, ne?
Genau. Wir gehen noch
zu
deinem Onkel. Da gibt es noch irgendwas zu sagen vom Sommer oder was dir noch besonders aufgefallen ist, was du noch besonders Schönes oder vielleicht auch besonders Unschönes erlebt hast?
Nee, unschön. Ich habe gerade so an den Urlaub gedacht, den ich in Belgien gemacht habe. Und ich glaube, ich habe dir gar nicht erzählt, dass ich das allererste Mal Tennis gespielt habe.
Oh, nee, das hast du mir nicht erzählt.
Wir hatten einen Tennisplatz vor der Tür. Und ich habe festgestellt, also mein Mann ist auf jeden Fall tennisbegeistert. Den könnte man da mal mit einladen. Aber ich finde es ja mega anstrengend. Also, und vor allem, du musst es ja auch treffen, dieses Kästchen da auf der anderen Seite. Also, ständig wirfst du daneben, die Bälle musst du alles einsammeln und so. Nee, also das Witzigste ist noch die Geräusche, die man dabei machen kann. Und die Outfits, die man tragen kann. Aber ansonsten dachte ich mir, was haben denn alle mit Tennis? Das ist ja ultra nervig.
Ja.
Aber gut, wir hatten jetzt auch keine professionellen Tennisspieler.
Aber Thema dazu, ich hatte ja auch im Sommer die Gelegenheit, die einzigartige Gelegenheit, mit meiner Chefin aus dem Ministerium nach Berlin zu fahren, zum Bundesfinale Jugendtennis Olympia. Und auch das war für mich ein absolut tolles Erlebnis, zu sehen, wie Kinder und Jugendliche sich in den Sportarten als Mannschaft präsentieren, als Einzelspieler präsentieren. Es hat so viel Spaß gemacht. Und dort habe ich unter anderem auch, war ich in einer Talkshow, diesmal nicht als Moderator, sondern als Talkgast, mit dem Schulleiter des Sportgymnasiums Jena, wo auch Chrissy war, wo auch Eleni war. Übrigens, die Bilder von beiden hängen auch noch in dem Sportgymnasium.
Ja.
Andy Poltok habe ich da kennengelernt und dann hat er mich und unsere Kollegen mal eingeladen. Wir hatten eine Tagung an der Sportschule in Jena und da hat er uns mal kurz die Sportschule gezeigt und mal so erklärt, was so abläuft. Und da haben wir gemerkt, also was dieser Mann in kurzer Zeit, er war selber Judoka an der Sportschule in Jena, was der in der Zeit an der Schule bewegt hat, ist wirklich bemerkenswert. Und jetzt mache ich mit ihm am 30. Oktober einen Sportlehrerstammtisch bei mir, wo wir das Ganze mal den Sportlehrern auch mal präsentieren wollen, weil ich glaube, dass der hat so viel zu erzählen und das ist auch so beispielgebend. Also freue ich mich drauf am 30. Wir haben das jetzt auch für Vereinstrainer aus dem Unschönheinigkreis freigegeben. Also wer da noch kommen möchte, kann sich bitte anmelden. Das wird bestimmt eine coole Geschichte.
So. Schön.
Hast du noch anderen Sport gemacht außer Tennis?
Ich würde sagen, das reicht jetzt langsam hier mal mit Sporterzählungen. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich gucke nur ein bisschen kritisch auf die Uhr, weil natürlich das Kind auch bald was essen muss und wir ja, wie gesagt, noch zum Geburtstag wollen. Aber
gut.
Das nächste Mal erzähle ich dann gerne noch mehr über meine wahnsinnig vielen Sporterfahrungen.
Das weiß ich nicht ganz genau. Dann war es schön, dass ihr uns so lange zugehört habt. Ich glaube, das war mit Peter war eine richtig coole Nummer. Das hat, glaube ich, super gepasst. Mit dem hätte man auch noch weiterreden können. Ja, und dann wünschen wir uns jetzt ein schönes Herbstwochenende.
Mhm. Bleibt gesund, genießt noch die restlichen Ferien.
Genau.
Wie lange sind noch Ferien?
Genau, es ist noch eine Woche, ist noch Ferien, genau. Bleibt stabil, verbringt viel Zeit an der frischen Luft, bewegt euch ein bisschen, das ist immer gut.
Nicht auch wenn es graues Wetter ist, eigentlich ist das manchmal sogar noch schöner.
Raus an die Luft. Und
und schaut dann euch K-Pop Demon Hunters an, falls ihr es noch nicht getan habt. Kleine also Filmempfehlung an meiner Stelle. Das ist der aktuell erfolgreichste Film auf Netflix, den es hier gegeben hat. Animationsfilm, kleines Musical über drei Sängerinnen, die Dämonen jagen. Und dazu wird gesungen. Es gibt K-Pop, sagt ihr das was? Koreanische?
Nee, sagt mir nichts.
Das sind absolute Hits, ein Banger nach dem anderen und die brechen gerade alle Rekorde. Das ist auf jeden Fall eine große Empfehlung von mir an der Stelle. K-Pop Demon Hunters.
Dann lege ich nochmal nach. Franziska von Almsig in der ARD Mediathek, glaube ich, eine Dokumentation über ihre Karriere und danach, also unglaublich, ich habe das zwar damals auch mitverfolgt, aber mir war es nicht so bewusst, was diese Frau, diese junge Frau, die mit 14 bei den Olympischen Spielen war, dort ganz, ganz knapp Gold verpasst hat, Silber gewonnen hat. Und eine super Dokumentation über die Karriere von Franziska von Almsig. Schaut euch mal an, ist eine coole Geschichte. So.
Viel Spaß damit.
Und jetzt sagen wir Tschüss. Genießt das Leben, lasst euch nicht so stressen und bis zum nächsten Mal.
Beim nächsten Mal.
Bye, bye.
Schöne Weihnachten schon mal.
Was?